Ja, wir sind wieder da, Peter. Es ist eine Dauer an Tagen gewesen, die wir uns nicht gehört, nicht gesehen haben. Und ja, sorry die Verspätung. Ich nehme es auf meine Kappe.
Ja, wobei, wenn wir haben es eh gehört dazwischen mit so, hey, geht heute? Na. Also es stimmt, das ist, wir haben nicht einmal die Muße gefunden tatsächlich oder die Zeit gefunden, entsprechend darauf hinzuweisen. Es kam schon die ein oder andere Nachricht, hey, was soll das denn? Wobei mir vorkommt, es waren gar nicht so viele Nachrichten wie schon früher mal, wenn wir nicht rausgekommen sind, weil man dann schon merkt, dass eigentlich schon diese Zeit ist, in der nur mehr diese Rückblicke sind und in der man ja tatsächlich jetzt nicht Tagesaktuelles mehr so richtig erfährt, außer Transfergerüchte.
Tagesaktuelles?
Ja, oder als neue Trainer.
Das ist die tagesaktuellste Zeit überhaupt.
Stimmt, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall...
Es gibt kein wöchentliches Fußballspiel mehr und auch das ist nicht richtig, weil am Sonntag die Austria gegen die Austria 5:0 gewonnen hat.
Völlig überraschend hat sich am Wochenende die Austria durchgesetzt. Wer hätte es gedacht?
Die Violette, nicht die Grüne. Aber darüber sprechen wir später.
Ja. Ah, wirklich? Habe ich eigentlich nicht aufgenommen.
Ja, wir haben uns diesmal nicht einmal abgesprochen. Sag mal, was wir heute besprechen werden.
Wir werden die Top 3 2023-2024 besprechen. Die Flop 3 2023-2024.
Ja.
Ich entnehme deinen Blick ein. Ah ja, stimmt, das haben wir gesagt.
Nein, das habe ich hier vorbereitet. Ja. Habe ich wirklich, habe ich im Kopf.
Und, ah ja, gut. Und dann habe ich noch alleine vorbereitet, das kannst du nicht wissen, die Top 11 der Neo-Alumnis der Saison 2023-2024.
Okay.
Dann gibt es dann die BDL-LDW-Orakel und zwar Liga 2-Fragen und noch zwei kleine Quiz am Ende. Aber wir können tatsächlich schon als erstes dann noch über die Austrias reden, wenn du magst. Im Vorgespräch schon?
Schon, ja, im Vorgespräch.
Machen wir gleich im Vorgespräch. Voll schade, dass Jean Hugonet seine wirklich großartige Zeit in Österreich so zu Ende gebracht hat.
Ja, wobei, ob die Zeit wirklich vorbei ist in Österreich, wissen wir noch nicht. Er wechselt zu Magdeburg.
Du meinst, das er kommt wieder.
Heißt ja nicht, dass er nie mehr zurückkommt. Aber ja, er macht den Schritt in die zweite deutsche Bundesliga nach einem doch sehr guten Jahr in Österreich. Und ist schade, die Art und Weise, wie es passiert ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir über das Spiel reden, war die Niederlage und auch das Ausscheiden verdient. Und auch ist es verständlich, wenn man 4 Spiele in 10 Tagen hat, dass das in den Beinen einfach extrem schwierig ist, wegzustecken.
Stimmt. Ich meine,
die Austria hat es einmal geschafft.
Stimmt, ja. Doch, einmal wurde es geschafft. Aber es ist halt wirklich genau wie du sagst, es ist halt schwierig, du hast dieses eine Spiel mehr und es ist einfach so dicht gedrängt. Und, und dann ist natürlich auch noch schwerwiegender, wenn du eben gerade eine rote Karte hinnehmen musst. Also das war natürlich für den Spielverlauf das denkbar Schlechteste für den neutralen Beobachter wie mich. Wobei ich muss sagen, ich war schon aufgrund unseres Besuchs in Lustenau unlängst, ich bin dann immer befangen so ein bisschen. Bin dann immer kurz Lustenau und Alltag-Fan.
Ich gebe zu, ich habe schon eher gehofft, dass die Austria gewinnt, also die Wiener Austria. Weil ich einfach glaube, dass die größere Chancen haben, international auch Punkte für Österreich zu sammeln. Und demnach habe ich mich dann doch eher sogar ein bisschen gefreut.
Ja, das unterschreibe ich auch.
Ja.
Bin ich bei dir.
Jürgen Werner war auch sehr offen nach dem Spiel, hat sehr offen über einige Personalentscheidungen geredet. Welche Spieler kommen, welche Spieler gehen, was sie vorhaben, also hochinteressant. Und auch die Personalie Manuel Ortlechner wurde immer wieder angesprochen, ob der jetzt bleibt oder nicht. Er hat ja auf Instagram gepostet, Tomorrow Last Dance? Fragezeichen. Was schon irgendwie darauf hindeutet, dass er vielleicht wirklich nicht selbst weiß, ob er bleibt. Weil die Argumentation, dass es darum geht, dass das morgen das letzte Spiel ist und das deswegen gesagt wurde, kann nicht richtig sein, weil sonst wäre kein Fragezeichen dahinter.
Ja, aber hat er das nicht dann irgendwie so gemeint, dass das so ein bisschen so ein Schmäh war? Also das ist halt anscheinend der neue violette Austria-Schmäh, oder? Wie bei Fischer schon vor der Verlängerung. Also sie machen sich offensichtlich einen Spaß daraus.
Ja, können sie machen. Ich frage mich halt, was ist der Sinn dahinter? Geht es nur darum, dass dann Medien, Leitmedien wie DBLDW darüber berichten? Na, aber Leit mit GHT geschrieben. Aber gut, gell?
Sehr schön.
Aber ja, im Endeffekt ist es nicht ganz so klar. Und klares Bekenntnis gab es dann trotzdem von Jürgen Werner. die Frage, die man stellen darf, ist, warum ist dann noch immer nichts unterschrieben?
Ja, weil sie keine Zeit haben.
Ja, verstehe ich, ist stressig, nur trotzdem.
Das Thema hat man in Wien ja vor kurzem auch mit Zoran Barisic, da hatte man auch keine Zeit, einen Vertrag zu unterschreiben mit dem.
Ja, ich glaube, da ist ja das Problem, dass er doch Österreicher ist und also nein, darüber später. Reden wir über Rapid eigentlich?
Ja, kommt vielleicht in den Top 3 oder Flop 3 vor.
Ah, okay, perfekt. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwas oder zum Spiel zu sagen? Na, grundsätzlich, rein über das Sportliche im Hinspiel war ja Austria-Lustenau sehr gut und die Austria hat sich sehr schwer getan, da wirklich ein klares Statement zu setzen. Und im Hinspiel ist eben durch die frühe rote Karte die Partie gekippt. Manfred Fischer in den Spielen 3 Tore gemacht, im Hinspiel ein wichtiges und im Rückspiel das erste und das zweite. Und ich glaube, gerade das zweite Tor nach der Halbzeit war so ein bisschen der Todesstoß. Und dann ist es Stück für Stück positiv für die Austria vonstatten gegangen. Und das war auch ein klarer Erfolg. Und trotzdem muss man Austria-Lustenau gratulieren für eine super Saison oder zu einer super Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also es war vor allem, wie du sagst, die erste Halbzeit im Hinspiel war schon wirklich sehr gut. Und andererseits sehr schlecht von der Austria. Also die Austria hat immer wieder so Halbzeiten drin in den letzten Wochen gehabt. Also grundsätzlich eine gute Entwicklung. Zu wenig Punkte wissen wir auch in der Meistergruppe. Aber immer wieder so Halbzeiten drin, wo man eher verwundert ist. Aber ja, Lustenau, erste Halbzeit wirklich gut und im Hinspiel und auch im Gesamten eine tolle Entwicklung. Friedrika Schamai letzte Woche schon angesprochen. Gefällt mir. Diaby wird jetzt dann leider wieder weg sein. Der ist jetzt gerade gegen Ende der Saison erst so richtig aufkommen, ist mir vorkommen. So gerade am Anfang der Saison da kurz aufblitzen lassen, aber war jetzt gerade am Ende der Saison wirklich stark. Das ist ja ganz komisch. Das ist eigentlich das Vorgeplänkel und wir tun schon so.
Ja, aber über die Themen können wir reden und vor allem war ja eine Pause da, also deswegen wollen die Leute auch direkt in den Inhalt rein. Aber wir starten einfach mal rein, okay?
Bitte.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 154. Runde von DBLDW. Und ein herzliches Grüß Gott aus dem Schnellzug vom Meisterschaftsfinale in Richtung Transferchaos und Fußballpause oder so. Heute exklusiv mit einigen News. Zu Ihrer linken Seite sehen Sie die wunderschöne Gebirgskette DBLDW. Servus Peter.
Du meinst unsere Pyramidenkugel?
Ja, hätte man auch sagen können.
Na, ist auch schön. Ja, wundervoll. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sag's wieder, eigentlich tatsächlich durchaus die sympathischste Zeit für mich im Jahr. Ich mag diese Transferperioden sehr, sehr gerne. Ihr Sportdirektoren mögt sie nicht unbedingt so, weil sie manchmal zu Stress führen. Aber,
sicher mag ich die Zeiten.
Ah, wirklich? Aber wir sind ja total stressig.
Ja, sicher.
Schon, gell?
Aber das ist ja egal.
Na eh, gehört ja dazu. Gehört ja dazu. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber. Und freue mich dann auch wieder, wenn wir das alles begutachten und besprechen. Und aber es ist wirklich schön, weil es ist diese Phase, wo man irgendwie so jeden Tag ein bisschen darauf wartet, dass es da irgendwie eine neue Meldung gibt und dort irgendwie einen neuen Abschluss. Das ist schon richtig toll. Und am meisten freue ich mich immer dann, wenn so Dinge aufkommen, so Gerüchte oder Dinge passieren, die ich mir gedacht habe. Da freue ich mich am meisten.
Zum Beispiel, aus der Vergangenheit jetzt ein Beispiel.
Ja, wenn Shane Radlinger dann bei der Austria im Gespräch ist, wo wir eh schon, haben wir letztes Mal drüber geredet, haben wir im Vorgespräch, dass der Jürgen sein, Werner ja. als Berater hatte und so. Also solche Dinge denke ich mir dann, wir kennen. Also,
das ist ja das Hauptproblem bei uns, dass wir extrem viel reden und nicht immer aufnehmen. Deswegen ein bisschen schwierig.
Genau, und vielleicht.
Weil dann wissen wir, was wir schon gesagt haben und was.
Genau, ja, richtig, ja. Das ist wirklich tatsächlich ein Thema. Wir reden zum Beispiel auch darüber im Vorab, was wir uns für die nächsten Runden vornehmen oder die nächste Runde. Und manchmal ist es aber tatsächlich so, dass es vielleicht jemand von uns vergisst. Und
was?
Hast du jetzt vergessen,
nein,
dass wir
die, ich hab's
hast du eh nicht vergessen.
Also ich habe vergessen, dass wir es heute besprechen, aber ich habe mir ja schon Notizen gemacht.
Jawollo, Schaub, so kenne ich dich, Schaubovic in Bestform. So wie
aber natürlich. Das stimmt schon. Stressmäßig ist es natürlich etwas mehr und demnach Nehmen wir zum Beispiel auch erst heute Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag auf.
Das ist das beste Zeichen dafür, dass man voll im Stress ist, man weiß nicht, was für ein Tag ist,
Wochentag. Donnerstag.
Donnerstag ist richtig. Übrigens, aber tatsächlich jetzt, also wir haben ja die letzten Jahre immer wieder diese Top 3, Flop 3 gemacht, oder? Mhm. Und ich habe mich dann nicht mehr genau erinnert, was wir eigentlich genau da immer gemacht haben, ob wir Spieler oder alles. Und dementsprechend deswegen haben wir uns wieder entschieden, wir machen eher alles.
Ja, alles, richtig. Okay.
Ja. Möchtest du anfangen mit deiner Nummer 1?
Bei Top 3?
Achso, oder fangen mit. Ihr habt eigentlich mit Top gedacht, dass wir anfangen.
Top. Ist
positiver. Ja. Mhm. Fangen wir Top 3 mit. Ich hätte jetzt mit der Nummer 1 angefangen. Du kannst auch mit der Nummer 3 anfangen.
Dann fange ich mit der Nummer 1 an auch.
Bitte.
Nummer 1, Top 3 der Saison. Ja, tut mir weh zu sagen, ist aber so Christian Ilzer. Also, tut mir weh, aber ist Sturmtrainer. Aber das muss man auch ganz klar sagen und dem auch Respekt zollen. Was der in dieser Saison gemacht hat, was er da auf den Rasen gezaubert hat mit seiner Mannschaft, wie erfolgreich er Fußball spielen lassen hat, was er auch für, und da ist schon er mit seinem Wording, mit seiner Art und Weise, wie er kommuniziert, extrem dafür verantwortlich, was auch für eine Euphorie entstanden ist unter den Sturmfans. Muss man sagen, dass Christian Ilzer die Nummer war in dieser Saison und demnach auch bei den Top 1, bei den Top 3 die Nummer 1 einnimmt, weil er einfach alles von A bis Z, kann man sagen, nahezu perfekt erledigt hat und wäre ihm die Meisterschaft auch noch gelungen, dann dürfte er ja gar nicht mehr in Österreich bleiben, weil er kann nicht mehr erreichen und das war sensationell trotzdem das Jahr, hat einen Titel geholt, hat es geschafft, aus Sturm eine Mannschaft zu machen, die nicht nur erfolgreich ist, sondern die den Krösus eigentlich auf Augenhöhe begegnet und den Rest der Liga in den Schatten stellt, hat es geschafft, Spieler weiterzuentwickeln, hat es geschafft, Leute zu begeistern, also von A bis Z richtig positiv.
Schön. Unter meinen Top 3 befindet sich kein Trainer, aber schön, dass du ihn hast. Ich möchte dazu nur sagen, dass, also ich musste gar nicht.
Oder wie Herbert Weber sagt, Trainer.
Trainer, genau. Schön. Übrigens, das
soll nicht kurz, böse gemeint sein.
Kurz, ich finde das auch immer sehr charmant. Kurzer Exkurs, mir wurde unterrichtet, dass du eine Zahl besonders schön aussprichst. Könntest du kurz die Zahl zwischen 5 und 7 aussprechen?
6.
Genau, du sagst nämlich 6 und angeblich gibt es 6 nicht, das heißt immer 6.
6.
Nein, ist aber interessant gefunden. Und die gleiche
Person, das hat er weggeschrieben.
Ein treuer Hörer hat das geschrieben und gleichzeitig hat er auch mir gratuliert dazu, dass ich so oft tatsächlich sage. Tatsächlich.
Tatsächlich.
Und tatsächlich gibt es da wohl Potenzial, dass tatsächlich ein Trinkspiel werden könnte, dank mir bei DBLW. Also alle, die ein Trinkspiel suchen, einfach DBLW hören und auf meine Tatsächlichs warten oder auf Schaubs 6. Ihr könnt ja stattdessen tatsächlich sagen, na okay, wie auch immer. Das ein kurzer Exkurs und sonst kann ich nur zu Christian Ilzer sagen, dass ich das bestätige natürlich und das natürlich auch so sehe und noch mehr natürlich als Sturmfan und mir aber auch schon denke, und das ist als Sturmfan natürlich kein schöner Gedanke, dass es nach dieser Saison noch schwerer sein wird, Christian Ilzer, auch wenn er Gegenteiliges behauptet, davon zu überzeugen, weiter in Graz zu bleiben, weil natürlich nach dieser Saison und nach dem gefehlten Passwort Meister 2023 und Champions
League. Da habe ich auch an zwei Dinge gedacht. Also das mit dem Passwort, gute Idee, aber hätte er nicht nach dem Cupsieg Double 2023 drin haben sollen?
Das war der Fehler. Ja, das hätte man, das war's. Genau das war der Fehler. Er hat Meister 2023 genommen, gell?
Mhm.
Schade, ja. Nein, aber jedenfalls, oder hat er das eh? Hat er das nicht eh adaptiert?
Oder was so? Kann sein, ja.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht hat er es adaptiert.
Jedenfalls, das ist schon wirklich die Frage, die man sich stellen muss, was er noch als nächstes erreichen kann. Aber das ist sowieso für die Mannschaft im Allgemeinen bei Sturm natürlich ein Thema, dass du schauen musst, dass du dir neue Ziele setzen kannst. Und wir wissen einfach, dass Erfolgsbestätigen immer das Schwierigere ist. Und das wird schon interessant, aber andererseits weiß man ja auch schon, dass Schicker schon vor Wochen gesagt hat, dass man da oder dort was verändern wird müssen, weil das auch so gut ist, dass sich was ändert und wenn dann die ein oder andere neue Personalie reinkommt, sollte das normalerweise auch
einen helfen. Vorteil hätte Christian Ilzer, wenn er den Verein verlassen würde, sollte er ins Ausland gehen, dann würde sich niemand beschweren, dass kein Steirer spielt.
Das ist richtig. Wobei, das beschwert sich, glaube ich, sowieso keiner mehr. Aber ich glaube, das ist einfach eine Frage des Erfolgs. Aber jedenfalls habe ich schon noch, ich habe immer im Hintergedanken bei Christian Ilzer schon und bei Schicker genauso, dass ich mir denke, dass das natürlich schön wäre, wenn die ganz lang da bleiben und dann wären sie halt die vollen Legenden und das ist ja auch was Schönes. Aber realistisch betrachtet wird es irgendwann früher oder später enden und dann weiß man halt, wie schnell es auch in die andere Richtung gehen kann. Und das muss man gerade als Fan in positiven Zeiten immer im Hinterkopf behalten. Die Demut und sich an dem zu erfreuen, was gerade Status quo ist und auch den Erfolg genießen, weil es immer schnell wieder in die andere Richtung gehen
kann. Was ist dein Top 1?
Ja, ja, genau. Mein Top 1 sind die Zuschauerzahlen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist Bestwert erreicht worden seit 2011 tatsächlich. Also 12 Jahre lang haben wir, so lang haben wir darauf warten müssen. 7551 Fans pro Partie. Am Platz 1 natürlich ja. Rapid Wien, Platz 2 Sturm Graz, Platz 3 Salzburg, Platz 4 Austria Wien, Platz 5 LASK. Muss man dazu sagen, dass der LASK in dieser Kategorie wahrscheinlich oder in dieser Statistik mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr aufrücken wird, weil natürlich das Stadion erst im März eröffnet wurde oder im Februar, Entschuldigung, es war der 24. Februar, wenn ich mich recht entsinne. Und nur zur Vollständigkeit, Rapid hatte 18.845, Sturm 13.282, Salzburg dicht dahinter mit 12.363, Austria Wien 11.556 und dann sind wir nicht mehr fünfstellig und der LASK hat 8.605. Am schlechtesten abgeschnitten in dieser Statistik die WSG Tirol mit 2.439.
Ja, Fakt ist aber auch, dass es dann ein oder zwei Pressemeldungen gab, wo dann erwähnt worden ist, wie toll die Ligareform ist für die Zuschauer, dass neue Stadien gebaut werden und dass die Vereine.
Könntest du das bitte jetzt nicht vorwegnehmen, eine Punkt 3?
Muss man sagen, ist der Punkt wirklich, dass die Infrastruktur alles ausmacht und nicht die Ligareform. Und wenn Vereine wie der LASK, wie Austria, wie Rapid, und neue Stadien haben mit größeren Fassungs. Ich meine, gerade beim LASK ist es eklatant. Altach hat mittlerweile ein Stadion, das sehr nett ist. Und diese ganzen Themen muss man ganz klar auch in Betracht ziehen und sagen, okay, da steht was, wo wirklich mehr Leute reinpassen, wo man lieber hingeht. Und natürlich sind noch mehr Zuschauer da.
Weil du das jetzt ansprichst, muss ich jetzt tatsächlich vorziehen und darum bitten, dass ich gleich meinen zweiten Punkt und dann meinen Top 3 wählen darf.
Gerne.
Nämlich ist der da die infrastrukturelle Entwicklung in Österreich. LASK-Stadion eröffnet, haben wir gerade angesprochen. Blau-Weiß-Linz eröffnet im Sommer als Aufsteiger ein neues Stadion. Lustenau wird nächstes Jahr eins eröffnen, wenn sie dazwischen tatsächlich in Bregenz dazuzahlen und dort spielen dürfen. Hartberg will was bauen, sogar in Graz redet man über die Zwei-Stadien-Lösung, also da tut sich etwas und da habe ich dann tatsächlich auch die Ligareform mit eingepackt in das Thema, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Ralf Rangnick möchte die 16er-Liga, etwas, was ich dich vorletzte Runde, glaube ich, im Abschluss nochmal gefragt habe, um
was hab ich gesagt?
Die Folge künstlich auszudehnen. Sein Zitat ist auf jeden Fall, die meisten anderen, auch kleine Nationen, haben eine 16er oder 18er-Liga, hat er
nicht.
Kurier gesagt. Und danke, dass du das genauso sagst, weil ich habe dann den Artikel von Harald Brandl sehr zum Fehlen auf LOL 1 gelesen. Und da steht wie folgt: Tatsächlich lässt sich das Teamchefs Behauptung faktisch nicht wirklich untermauern.
So ist es.
Sieht man sich die 16 anderen europäischen Nationen an, die zwischen 5
Schweiz,
und 12 Millionen Einwohner haben, gibt es mit Belgien und Portugal zwei 18er Ligen, somit Tschechien, Schweden, Bulgarien, Serbien und Norwegen 16er Ligen. Belarus setzt auf eine 15er Liga, Griechenland auf eine 14er Liga, Ungarn, Dänemark, Finnland, Slowakei und Schottland haben 12er Ligen, die Schweiz und Irland 10er Ligen. Stand 2023 beziehungsweise bei Ganzjahresmeisterschaften 2023. Also haben nicht einmal die Hälfte vergleichbarer Nationen eine 16er oder 18er Liga. Und danke Schaub fürs Unterbrechen, es ist extrem angenehm zu reden. Nein, ist kein Problem. Ja,
tut mir
das
leid.
Auf jeden Fall. Nein,
aber
gut.
Die Prüverliga wurde ausgelassen, mir ist das egal, ob die da in das
Ranking. Wie viel hat die Prüver?
Ja, 10.
10? Ja, aber die ist vielleicht nicht unter den Top. Also, okay, ja, die müsste tatsächlich wirklich dabei sein. Und du als Vertreter, als Botschafter der Prüverliga, was kriegst du monatlich zahlt von der Prüverliga? Wie war das? Achso, das darf ich nicht sagen.
Ich krieg einen Schal pro Verein.
Okay, alles klar.
Pro Woche.
Aber interessant übrigens der Artikel wirklich von Harald Brandl auf Lola 1, weil die Ligareform kommt da auch vor und da wird darüber nachgedacht und wie auch immer. Ich habe das letztes Mal erwähnt, dass Hans Riener das immer gesagt hat, dass es in die Richtung gehen soll.
Das ist relativ einfach. Das war damals, wie die Ligareform präsentiert worden ist, das Thema, das man gesagt hat. Und da hat es ja gewisse Veranstaltungen gegeben, wo man gesagt hat, schau Fabio, die werden irgendwann in Richtung 16er Liga arbeiten. Und
haben Sie die persönlich angesprochen, oder? Damals, die Bundesliga-Vertreter.
Ich habe mit ein, zwei Leuten geredet. Es waren nicht nur Leute von der Bundesliga, generell Stakeholder im Fußball, wo ich meinen Unmut damals schon kundgetan habe. Auf jeden Fall war das Thema, schauen, und dann wird das irgendwann eine 16er Liga. Und was das dann auch behauptet, was das dann auch heißt, muss jedem bewusst sein. Wenn Österreich eine 16er Liga hat, dann können wir uns verabschieden von Auf- und Abstieg. Dann haben wir eine geschlossene Liga. Und wer ein neues Stadion baut, steigt auf im nächsten Jahr. Dann willkommen in Kroatien, willkommen in anderen Ländern, wo dann vielleicht nicht mehr der sportliche Beste aufsteigt, sondern du steigst auf, wenn du die Infrastruktur hast oder wenn du dich einkaufen kannst. Und ich glaube, dass das nie im Sinne der Idee sein sollte, weil gerade so Geschichten wie Hartberg, wie Altach, das sind Themen, das ist ja schön, dass so ein Verein raufkommen kann, sich entwickeln kann. Und man sieht bei Altach, der kann sich dann auch nach und nach etablieren. Altach hätte nie die Möglichkeit gehabt, wenn man das so, weil 16er Liga bedeutet auch noch höhere Anforderungen, noch mehr Schwierigkeiten reinzukommen. Das ist alles, was Hand in Hand geht. Und da muss ich sagen, bin ich absolut dagegen. Ich glaube, das ist eine Riesenproblematik. Und noch was, Österreich hat auch jetzt aktuell keine 16 Top-Clubs. Und da habe ich lieber, wenn wir über die erste Liga reden, eine Top-erste Liga als eine aufgeblähte Bundesliga.
Übrigens, sehr schönes Statement und das heißt sehr aber gut nicht, argumentiert.
Das heißt aber nicht für mich, dass wir jetzt herkommen sollen und sagen, ja, 16er Liga und Playoff hinher, also die 12er Liga, per se bin ich auch kein Riesenfan. Die Problematik an der ganzen Sache ist aber primär für mich die Punktehalbierung. Die Problematik ist, dass der 8. in Österreich international spielen kann, aber der 6. Platzierte nicht, muss man anders ansprechen. Dann, ja, das sind eher Themen, die mich da richtig ärgern und kann jeder anders sehen. Für mich ist das ein absolutes No-Go und ich finde es sehr schade, dass man diesen Weg einschlägt. Auch die meisten europäischen Ligen, kleineren Ligen wohlgemerkt, haben eine Punktehalbierung oder ähnliches. Ist jetzt nicht so, dass der Österreich allein ist. Gut finde ich trotzdem nicht.
Ja, interessant, dass du die Punkteteilung auch ansprichst. Das kommt in dem Artikel von Brandl auch vor und da steht zwischen den Zeilen, dass es dass die Punkteteilung wohl fallen dürfte und gleichzeitig die Aufstockung aber eben unrealistisch ist. Ist auf jeden Fall interessant. Man denkt,
wir können sie uns ja durchspielen. Jetzt haben wir 12 Vereine, gib mir 4 Vereine, die rauf sollen. Okay, dann hast du Blau-Weiß Linz, dann hast du den GRK, dann bist du bei 14, angenommen, Ried bleibt auch rum.
St. Pölten.
St. Pölten ist 15, ja. Und dann suchen wir schon die
Admira.
Ja.
Die bauen jetzt vielleicht 16, auch neue,
okay,
Stadion.
Admira, ja. Aber geht sich's gerade aus. Aber ich sage nur, okay, du hast noch Vereine, die vielleicht nachrücken wie, keine Ahnung, Wacker Innsbruck, die es vielleicht mal schaffen, ja, vielleicht hat Kapfenberg Ambition, alles schön und gut. Im Endeffekt glaube ich trotzdem, dass ein gewisser Konkurrenzkampf und ein gewisser Fight um den Aufstieg ja schon was hermacht. Und das sollte auch so sein und es soll dann nicht der das neue Stadion hat, aufsteigen, sondern es soll schon sportlich ermittelt werden.
Ja, na, ist eine sehr schlüssig Argument. Jetzt darfst du deine Nummer 2 sagen.
Lustenau. Aufgrund von 2, 3 Themen. Aufsteiger, die sich toll etabliert haben. Okay, das haben schon einige geschafft. Aber ich finde auch die Art und Weise, die sind aufgestiegen, haben sich etabliert, haben ein klares Konzept, sportlich, haben sich Spieler weiterentwickelt. Sie haben Transfererlöse schon erzielt, mit der Scherer zum Beispiel. Sie haben eine klare Idee, auch wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass der Ausverkauf kommt und da nichts mehr da ist. Und ich finde, sie haben einen Trainer, der seine Arbeit sehr gut macht und extrem sympathisch ist. Und nur von sympathisch kriegt man auch keine Punkte, aber er ist ein guter Trainer und er ist sympathisch und das ist eine extreme Bereicherung für die Liga. Und ich glaube, Lustenau ist ein Aufsteiger, der uns auch in Zukunft noch einige Jahre begleiten wird. Und das ist, glaube ich, positiv zu sehen, auch wenn man sieht, was mit Stadien etc. passiert. Da gibt es großes Faninteresse. Ich rede jetzt nicht nur von der Kurve, sondern generell ein großes Faninteresse. Und toll einfach, gefällt mir.
Aber übrigens, weil du Kurve sagst, beeindruckend auch, was die bei einem Europacup-Qualifikations-Playoff, wie auch immer es heißt, Rückspiel, an Fans an einem Sonntagnachmittag nach Wien bringen. Das ist wirklich, wirklich aller Ehren wert. und auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung. Da bin ich voll bei dir, finde ich auch sehr sympathisch. Ein sehr toller Aufsteiger. Mhm. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Ich glaube, dass die, natürlich ist das jetzt bitter, wenn der ein oder andere dann jetzt vielleicht weggehen wird, wie so Hugonet und Diaby und Co. Aber ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Ich glaube, die haben eine sehr klare Idee und Schneider und Mader als Kombination ist eine tolle Sache. Aber mehr dazu ganz bald, irgendwann, wenn wir soweit sind, in einer gewissen Bonusrunde. Magst du deinen dritten Punkt dazu machen, weil eigentlich hast du angefangen?
Ja, mein dritter Punkt. Ich bin ein bisschen fad angehaucht, aber es ist wieder ein Verein und es ist der LASK. Für mich ist der LASK der dritte Verein im Bunde. Top 3 in der Hinsicht, einerseits das Stadion. Kompliment.
Schau, bietet die Liste Top 3 Vereine.
Na warum? Ich habe Ilzer.
Ah ja, Entschuldigung.
Das ist eine Personalie.
Ah ja.
Dann habe ich Lustenau und der LASK, weil sie dem Stadionbau einfach was Tolles geschaffen haben, was uns noch viele Jahrzehnte Freude bereiten wird. Sie haben sportlich eine klare Trendwende geschafft und sie haben jetzt mit dem Trainerwechsel, ich sehe jetzt gar nicht das Top oder Flop, das meine ich gar nicht, aber auch wieder eine klare Richtlinie vorgegeben und man hätte auch sagen können, okay, Küper ist der richtige Mann, darüber reden wir, glaube ich, eh noch. Aber auch sage, da ist ein guter Mann, der von der Idee her, glaube ich, sehr gut zu der Art und Weise passt, wie der LASK Fußball spielen will. Und wenn man mitkriegt, was beim LASK hinterrum passiert, wie die arbeiten, wie die sich entwickeln und wo da der Pfeil hingeht, dann geht das ganz klar in der Richtung, dass der LASK gut in sehr naher Zukunft auch wieder Salzburg ärgern kann und wird.
Ja, würde ich tatsächlich.
Deswegen muss ich sagen, Kompliment. Und 4-5 Spielrunden Verschluss war der LASK, ich habe es ja eh gesagt, das war dann im Endeffekt vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch aus LASK-Sicht, aber da war die Chance da, dass man Meister wird sogar noch, weil man einfach eine unglaubliche Meisterrunde gespielt hat und das heißt, man kann gegen die großen Mannschaften extrem auf konstantem Niveau bestehen und ja, man sieht einfach, wie viel Qualität da ist, wie viele Spieler da sind, die Freude machen. Und man sieht auch jetzt wieder, was für Spieler geholt werden. Also ich finde einfach, von vorne bis hinten macht der LASK einen guten Job.
Es soll Fußballkommentatoren in Österreich geben, die tatsächlich dem LASK den Meistertitel in Aussicht gestellt haben während der Meistergruppenphase. Ja, du hast das gesagt, oder? Wenn sie alle Spieler gewinnen.
Klar, ja, genau. Ja. Ach so.
Ja, aber LASK
ist ja kein Fußballkommentator.
Ja, weißt du, kommentieren im Sinne von analysieren, also nicht kommentieren
ich
im Sinne
jetzt,
von
jetzt,
Live-Übertragung, sondern also Kommentator.
Charlie Leitner gedacht.
Ja, ich weiß schon, ich habe es nicht so gemeint. Charlie Leitner. Charlie Leitner ist großartig. Charlie Leitner erinnert mich immer an Premiere.
Ja, mich auch.
Ja, Charlie Leitner ist schon toll. Charlie Leitner ist toll. Den schreiben wir gerade auch. Charlie Leitner, da muss man auf jeden Fall auf den Bezug nehmen, im Text danach. Du, aber weil du gerade den LASK ansprichst, dann machen wir
das heutige Orakel, na Spaß.
Dann machen wir den kurzen Exkurs. In den letzten Tagen passiert tatsächlich, als ihr auf die neue Folge gewartet habt, es ist tatsächlich passiert, die Kübauer wurde abgelöst. Das kam jetzt nicht ganz überraschend, weil das da oder dort schon zu vernehmen war, die letzten Wochen tatsächlich, nicht nur die letzten Tage. Und sie haben es tatsächlich durchgezogen. Es war die Bestellung von Didi Kübauer im Frühjahr des Vorjahres durchaus überraschend, als Rapid- und Mattersburg-Legende beim LASK. Er hat seinen Job gut gemacht, er hat alles richtig gemacht und ich glaube, dass da, also meiner Meinung nach, so bitter es für ihn ist, glaube ich auch, dass der LASK jetzt alles richtig gemacht hat und einen neuen Impuls setzt, weil ich denke, dass es eher in die Richtung Zenit gegangen ist.
St. Petersburg, also nein.
Ja, Zenit, genau. Und dass man schon da oder dort im Frühjahr auch erkannt hat, wo die Grenzen liegen. Und ich glaube, dass man da jetzt dann drüber gehen kann und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, noch besser zu performen.
Wenn alles passt und man sportlich irgendwo Ziele erreicht oder sie nicht verfehlt, dann ist natürlich der Unmut oft groß und das Unverständnis da, warum man den Trainer wechselt. Ich muss sagen, es ist dann immer eine Frage der Alternativen und wenn man überzeugt ist, dass Thomas Sege da der richtige Mann ist, dann perfekt. Ich glaube, dass der extrem spannende Personalie ist, der viel gesehen hat, der schon auch sehr viel mit der Art und Weise, wie der LASK kicken will, sich identifizieren kann und demnach ist es eine gute Entscheidung. Bitter ist natürlich für Didi Kübauer, der auf alle Fälle eine gute Saison mit dem Lass gespielt hat, der auch gerade gegen Ende hin eher von der Entwicklung her Positiveres zu berichten hat, weil er ja in der Meistergruppe erfolgreich war, weil das funktioniert hat, er hat die Mannschaft bei Laune gehalten. Aber im Endeffekt haben sie die Entscheidung getroffen und ich finde die Entscheidung gut. Ich glaube, sie ist richtig und ich bin gespannt, wie der LASK nächstes Jahr auftreten wird.
Ja, Thomas Hageder ist der ehemalige langjährige Co-Trainer von Oliver Glasner. Da hat es dann auch so ein lustiges Gerücht gegeben, dass das vielleicht nur die Vorhut ist und ob jetzt Oliver Glasner zurückkehrt, weil als der Co-Trainer ist schon da. Genau, richtig. Und ja, das wird nicht passieren. Aber der hat auf jeden Fall zusammen lange mit ihm gearbeitet, war dann dazwischen bei Blau-Weiß Linz Cheftrainer und hat auf jeden Fall schon einiges hinter sich. War jetzt
Hat er zuvor auch in Afrika Red Bull Ghana mit aufgebaut? Also auch war da in den frühesten Tagen dabei, als Salzburg sich richtig das Netzwerk im Raum Ghana oder Afrika generell erarbeitet hat.
Soll ein sehr, sehr, sehr akribischer Arbeiter sein. Geht fußballerisch sicher wieder eher in diese Oliver Glasnersche Richtung und hat dieses, war in der Red Bull Jugend eben auch und eben auch bei diesem Projekt in Ghana. Wobei man sagen muss, dass das Ghana-Projekt sicher das unerfolgreichste der Red Bull Soccer Familie war.
Aber man hört trotzdem immer wieder raus, dass sie aus dieser Zeit richtig viel gelernt haben.
Ja, glaube ich sofort.
Und natürlich, das ist immer das Schlimmste, was du als Investor hören kannst, sagst, kein Problem, dass ich das 2-Millionen-Business in die Wand gefahren habe. Ich habe so viel gelernt. Ja, weißt du, schön für dich, dass du es gelernt hast, ich habe 2 Millionen verloren. Aber die Sache bei Red Bull, dass es ja da trotzdem um einen wesentlich nachhaltigeren Plan geht. Und man hat aus dieser Zeit einfach super Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt, die bis heute noch helfen, das Netzwerk aufrechtzuerhalten oder zu erweitern. Und es ist sicher auch ein Grund, warum in Mali so viele Spieler oder die Top-Akademien mit Salzburg kooperieren und dann die Spieler zu Salzburg wechseln. Es ist sicher damit auch gekoppelt, dass Salzburg sich intensiver mal mit dem Raum Afrika beschäftigt hat und dort speziell in Ghana einen Stützpunkt hatte.
Thomas Hageder war zuletzt Co-Trainer von Fabio Ingolic bei FC Liefering. Dass der Cheftrainer des FC Liefering nicht zum LASK gewechselt ist, stattdessen sein Co-Trainer ist vielleicht an der Tabellenposition des FC Lieferings am Ende der Saison 2022-2023 abzulesen. Aber jedenfalls eine interessante Entscheidung und ich habe dazu ein
Hashtag DBLDW
Quiz. Ah, das war das Orakel, hoppala.
Alarm.
Ich habe den nicht mehr, habe ich den noch? Gibt es hier noch?
Ach, Gott sei Dank.
So lange nicht mehr.
Ich meine, dass der Feuerwehr Klaus Schmidt, den hätten wir schon. Ja, okay. Darüber können wir
ich
auch noch.
Ich muss wieder mal aufpassen, aber da merkt man, es ist, wenn man so lange nicht aufnehmen, schwierig.
Was haben Oliver Glasner und Thomas Sagi da gemeinsam? A. Sie haben in dieselbe Familie eingeheiratet. B. Sie haben dieselbe Heimatgemeinde. C. Sie spielen gerne Golf. Achtung! Mehrere Antwortmöglichkeiten.
Also sie spielen sicher beide Golf. Aus der gleichen, aus gleiche Ortschaft oder gleiche
Heimatgemeinde.
Familie?
Und sind dieselbe Familie eingeheiratet.
Was zählt als Gemeinde? Ist Ried im Inkreis eine Gemeinde?
Ja.
Ja, dann sind es beide aus Ried, glaube ich. Was war noch?
In dieselbe Familie eingeheiratet.
Ja, da muss ich raten. Wenn du das so sagst, vielleicht.
Das gibt nur ja oder nein.
Dann nein.
Ja. Es ist richtig, dass das nicht stimmt. Sie haben nicht in dieselbe Familie eingeheiratet. Es ist nicht richtig, dass sie beide gerne Golf spielen.
Doch.
Also ich habe nichts gefunden dazu, dass Sagi da gerne Golf spielt.
Ich habe mit beiden schon Golf gespielt.
Du hast mit Sagi da Golf gespielt?
Nein, habe ich nicht. Ach so. Aber es wäre natürlich super.
Nein, ich habe es wirklich versucht nachzuvollziehen. Oliver Glasner spielt
natürlich
Golf.
Natürlich spielen die beide Golf.
Wenn da irgendjemand da draußen ist, der weiß, dass Thomas Sagi da gerne Golf spielt, dann bitte wollen wir ein Beweisfoto.
Ich habe nichts.
Okay.
Worüber? Also warum? Was ist deine Idee? Da. Also nur um die
Auf
Ehre?
Auf ein Red Bull Cola. Ich mag Red Bull Cola ziemlich gern.
Passt. Ja, ich sage, er spielt Golf.
Ich sage, er spielt nicht Golf. Und jedenfalls ist nur B richtig. Sie haben dieselbe Heimatgemeinde und die ist aber tatsächlich nicht Ried, sondern es handelt sich um die Marktgemeinde Riedau. Die sich im Bezirk Scherding befindet, ebenfalls im Innviertel. Das ist allerdings 17 Kilometer von Ried im Innkreis entfernt. Laut 1. Jänner, also Stand 1. Jänner 2022, laut Wikipedia 2056 Einwohner. Übrigens, da möchte ich einwerfen, apropos Wikipedia, manchmal recherchiere ich auch bei Wikipedia und man weiß Wikipedia hat nicht immer recht und da hat der Kollege Richard Turkovic das ein oder andere auf Twitter geschrieben über meine Recherchen zu Blau-Weiß Linz, wenn wir schon in Linz sind. Kann ich nur empfehlen, das nachzulesen. Also das von mir als Faktum dargebrachte, FC Stahl Linz ist der eigentliche Nachfolgeverein von der Föst Werksmannschaft, wie auch immer. Da steht so auf Wikipedia, das würde, man kann darüber streiten, wie man das dann irgendwie definieren möchte, aber rein aufgrund dieser sportlichen Facette und der Fanfacette und wie auch immer, ist das auf jeden Fall so nicht richtig. Das möchte ich aufklären. Irgendwo hat er mir nur was auf Jürgen Werner 2 geworden ist, das hat er auch nicht gewusst. Und er hat auch noch darauf verwiesen, dass die Bezeichnung LASK Linz nicht erst durch die Fusion entstanden ist, sondern sogar davor schon vom LASK geführt wurde, lustigerweise. Das habe ich wirklich komplett falsch abgespeichert gehabt. Ich bin ja damals in dieser Fußballzeit der 90er ja auch sozialisiert worden.
Ich liebe es.
Und,
du wirst mir das einmal in der Folge sozialisiert.
Tatsächlich sozialisiert und tatsächlich...
tatsächlich.
Prost.
Und, 16.
Ja, genau.
So,
ja. Und was sonst irgendwas?
Ja, es waren einige Punkte. Eigentlich war alles falsch. Einfach das, was wir gesagt haben, andersrum. Na, aber er hat es, ich kann nachschauen, ich habe es da gerade gehabt.
Ja, jedenfalls danke. Das ist, er hat uns ja auch gelobt, dass wir grundsätzlich eh hörbar sind. Das war eh lieb von ihm. Ach so, ja, natürlich. Und dann hat er halt das Tor angesprochen. Dass seiner Meinung nach, es gibt ja diesen einen Screenshot von dem Linzer Wembley-Tor, der halt so ausschaut, als ob der Ball eh dahinter war. Aber da bleibe ich dabei, dass ich widerspreche. Ich verstehe seine Sichtweise, wie auch die Sichtweise der meisten Menschen, die mit Blau-Weiß-Linz was zu tun haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das nicht auflösbar ist. Also das ist objektivierbar, nicht auflösbar, ob es ein Tor war oder nicht, weil einfach entsprechende Torlinien, Technik oder Kameras fehlen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Für mich schaut so aus, als ist der Ball nicht hinter der Linie. Ich finde aber auch, dass...
Also das stimmt, du siehst es natürlich genau umgekehrt.
Das ist natürlich nicht entscheidend. Ja, das war schon entscheidend, aber ich finde, an dem braucht man sich nicht aufhängen.
Also. Das ist sowieso, das unterstreiche ich auch ebenso. Warum finde ich den Tweet jetzt gerade nicht?
Jetzt ist es Vergangenheit und demnach, ja, Blau-Weiß Linz, nächstes Jahr Bundesliga.
Wir haben so einen tollen Namen auf die als beste Liga der Welt auf Twitter, oder? Heißt man jetzt so die beste DE oder so?
Mhm.
Ja, okay, es ist wie auch immer. Ich glaube, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil ich das jetzt tatsächlich
nicht. Ich habe ihn schon dreimal gehabt. Dazu.
Ja, und war noch was anderes dabei?
Da ist richtig viel dabei.
Na, ich glaube, das war's jetzt.
Da, bitte, lies es dir durch.
Okay, danke. Schaub oder halte unsere Hörerinnen und
ja,
Hörer.
Ja, die Flop 3. Flop 3, bei mir, ich werde alle, soll ich gleich alle drei machen? Okay. Flop.
Ich habe meinen Top 3 noch gar nicht gesagt.
Nicht?
Weil ich sag dann einmal und du kannst dann was dazu sagen. mein Top 3 ist die Marktwertentwicklung der Liga seit Mai 2020. Was sagst du dazu?
Seit Mai 2020.
Wie sich die Marktwerte der Mannschaften entwickelt haben.
Ja, nachdem es bei den Top 3 ist, hast du wahrscheinlich recherchiert und ich gehe davon aus, dass die Marktwerte gestiegen sind. Ja, generell die Liga hat einfach mehr Zugkraft. Wenn ich jetzt Salzburg hernehme, Salzburg spielt jetzt seit einigen Jahren Champions League. Das wird sich dann auch von Jahr zu Jahr so adaptieren, dass die Spieler höhere Wertigkeit bekommen. Das ist natürlich ein klares Zugpferd. Und auch Vereine wie LASK und Sturm haben es halt geschafft, noch Rapid teilweise richtige Millionentransfers zu tätigen. Und das pusht natürlich die Liga, das stärkt die Mitspieler, die Gegenspieler. Und demnach ist es ein guter Punkt von dir, den du da einbringst.
Ja, also ich habe es tatsächlich nicht recherchiert, das hat der Kollege Andreas Terler recherchiert, der ja seit kurzem Teil von Black FM war, ist und von dem Sturm-Podcast sehr hörenswert, sehr zu empfehlen. Aktuell gerade mit Thomas Seidel, dem Stadionsprecher von Sturm, in einer Saisonanalyse irgendwas, keine Ahnung.
Der schönsten Stimme Radio Steiermarks.
Richtig. Der Mann, mit dem man am liebsten aufsteht. Also ich bin jetzt zwei Tage in Folge mit ihm gemacht. Es stimmt, ich bin nicht aufgestanden. Ich habe es im Auto gehört, weil ich ja so früh schon unterwegs bin. Und aber ist sehr schön. Ich höre ich immer gerne
an. Wir geben mir Podcast-Empfehlungen. Ich finde, es sollte mal eine Radiostationsempfehlung geben.
Voll.
Radio Steiermark. Also auch für alle Nicht-Steirer, da, wenn ihr steirisch oder Austropop, 80er Musik und dann doch wieder wunderschönen Schlager, aber richtigen Schlager, jetzt nicht Ballermann-Schlager, sondern Schlager. Also Roland Kaiser, solche Sachen.
Ja, ja, nein, ich finde das wirklich toll.
Da ist es großartig, da ist ein Mix drin, also großartig und natürlich ein Highlight immer, wenn sie Leute anrufen, so zum Geburtstag oder Diskussionsrunden, das ist ungeschnitten und das ist großartig. Das ist eigentlich DBLDW auf Oldschool, muss man
ja
sagen.
Ja, der hat so einen tollen Einspieler jetzt von irgendeinem Menschen, der immer taugt mal cool sagt, das finde ich ganz toll.
Taugt mal cool?
Taugt mal cool. Also statt taugt mal full, sagt er taugt mal cool, das finde ich sehr, sehr amüsant. Und grundsätzlich bin ich voll bei dir. Ich wollte auch gerade erwähnen, dass diese Musikauswahl tatsächlich dort
großartig.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine Policy ist, dass das in allen bei allen Radiostationen der Bundesland ORF also, unter wie auch immer, wie nennt man das? Wie nennt man das? Bundesland, Häuser?
Staatsradio.
Nein, ja, schon, aber die haben ja immer so Dependancen in den Hauptstädten und die haben irgendeinen Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Pardon. Jedenfalls weiß ich nicht, ob das überall so ist, aber ich finde auch, dass Radio Steiermark dann den Sprung gemacht hat und jetzt auch die älteren Semester wie mich perfekt
abholt. Ich möchte betonen, wir sind noch bei den Top 3 ja. Und nicht bei den
und
Flop, weil Radio Steiermark gehört absolut zu den Top 3.
Und was ich noch sagen wollte, ist, die Marktwertentwicklung, eben hat Andreas Terler hat da was recherchiert und das ist so, dass sich das folgendermaßen entwickelt hat. Eben seit Mai 2020 hat sich bei Sturm der Marktwert um 233,1% auf laut Transfermarkt AT.de, wie auch immer, gesteigert. Die haben aktuell einen Marktwert von 54,38 Millionen. Red Bull Salzburg hat sich um 141,8% gesteigert, die liegen bei 263 Millionen. Und die Austria um 47,8%, der LASK um 26,3% und bei Rapid ist es 3,8% ins Minus gegangen. Wie auch immer, das ist jetzt, sind jetzt Daten von vor ein paar Tagen, das wird sich ein bisschen verändern da oder dort und wir wissen, dass im Endeffekt dann oft höhere Beträge erzielt werden oder auch niedrigere als dort angegeben werden, tendenziell eher höhere in letzter Zeit. Aber es ist auf jeden Fall interessant und spricht, wie du auch sagst, für die Liga und spricht in diesem konkreten Fall natürlich, weil natürlich Andreas Terler von Black FM natürlich mit Sturm beschäftigt, spricht natürlich auch sehr stark für Andreas Schicker und Christian Ilzer, weil die haben ja im Mai 2020 Schicker übernommen, beziehungsweise wenige Wochen später ist dann Christian Ilzer präsentiert worden. Das heißt, auch da sieht man, dass dort gute Arbeit geleistet wird.
Sehr schön. Sind wir jetzt bei den Flop 3?
Ja.
Dann würde ich gern beginnen.
Bitte.
Soll ich mit Platz 1 oder Platz 3 beginnen?
Ist mir wurscht.
Also Flop 3, Platz 1. Ja, man muss es sagen, Schiedsrichterwesen. War definitiv eine Enttäuschung, da gehört auch ganz klar der VAR dazu. Und als eigener Verein immer drauf zu hauen, ist nicht so gut, aber man muss objektiv erwähnen, dass das Schiedsrichterwesen viel mehr gefördert gehört in Österreich. Und natürlich waren da katastrophale Entscheidungen dabei und viele Dinge sind schwierig, aber es waren so viele eklatante Fehler, es waren so viele Fehler, wo man sich auf den Kopf greift und sagt, wieso kann das nicht, unverständlich. Und ich nehme da das Beispiel her, keine Ahnung, Lustenau gegen LASK, der Elfmeter. Oder da waren auch ganz zahlreiche...
Alter, der Elfmeter von Lustenau gegen LASK, wirklich, das ist, ja. Das ist so wie, wie dieses Handspiel von Edin Salkic bei der Meisterschaftsentscheidung 2011, dieser Meistertitel von Sturm unter Anführungszeichen. Nein, eh toll, aber der zählt trotzdem nicht so viel wie die anderen Titel, die ich miterlebt habe mit Sturm Graz. Und das, mich nervt sowas so, das wird dann immer, also das ist dann ein paar Tage aktuell und dann war es halt so. Und das geht für mich nicht, das ist nicht in Ordnung. Dieser Elfmeter war eine absolute Gemeinheit und ja, das finde ich abenteuerlich. Warum liegt eigentlich ein Handy? Achso, das ist deins.
Könntest du mir wieder geben?
Bitte.
Danke. Auf jeden Fall. Schiedsrichterwesen, Wahnsinn. Und ich möchte jetzt nicht sagen, die Schiedsrichter sind so schlecht, weil das stimmt ja nicht. Die Schiedsrichter sind aber im Amateurwesen drin. Und das gehört gefördert und das gehört professionalisiert. Und wenn ich dann höre, ja, aber das geht, es gibt immer eine Möglichkeit, sowas zu fördern und das besser zu machen. Und es wird die Chance wiedergeben jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monate, dass man was ändert dran. Und wenn sich dann in eineinhalb Jahren wieder nichts ändert, dann soll jeder einzelne Verein bitte aufhören zu jammern und über schiedsrichterliche Entscheidungen schlecht reden, weil die Vereine können das entscheiden. Da muss ich halt ein bisschen mehr Geld abgeben. Aber unterm Strich geht es um Fairness. Da geht es darum, dass die bessere Mannschaft gewinnt, nicht durch eine Entscheidung. Und wir haben zu viele unklare Entscheidungen gehabt. Es gibt gewisse Dinge, die werden sich in Österreich nicht ändern lassen. Das ist das Regelwerk an sich. Ja, es gibt die IFAB vor und da werden Regeln beschlossen. Wie eine Handregel auszusehen hat, wird der ÖFB oder die Bundesliga nicht ändern können. Das wird woanders entschieden. Aber die Dinge, die entschieden werden können, sollten besser gemacht werden. Und das ist, wie fördere ich Schiedsrichter in Österreich? Wie kann ich es professionalisieren? Und wie kann ich die auf das Level bringen, dass sie genauso wie die österreichische Bundesliga mittlerweile europäisch top ist? So.
Ja, bin ich voll bei dir. Was mir da auch einfällt, ist, dass es da oder dort natürlich noch ein Thema von Kamerabildern ist. Wenn ich erinnere an das abstiegsvorentscheidende Duell zwischen Ried und Altach, wo es sicher nicht die Bilder gegeben hat, um das genauer festzustellen.
Ja, aber da reden wir von einer kleinen Aktion.
Ist aber auch eine finanzielle Komponente.
Wo ich auch finde, dass die kann so oder so ausgelegt werden. Ja. Punkt ist, dass ich Sachen, wie wir haben es angesprochen, Lars gegen Lustenau ist ein eklatantes Beispiel, da geht es nicht um die Kameraeinstellung, da geht es um die Perspektive. Da geht es aber schon auch darum, wie bewerte ich es einfach. Und es ist einfach klar, anders zu bewerten, da gibt es keine zweite Meinung. Und das finde ich
schade.
Da geht
es auch darum, welche Konsequenzen hat das und wie wird von oben herab darauf reagiert.
Und was man vielleicht argumentieren kann, welche Bilder sieht man. Weil es ist schon ein Unterschied, ob ich ein Spiel, eine Aktion in Realzeit sehe, dann schaut die vielleicht gar nicht so schlimm aus und ist auch gar nicht so schlimm. Also wenn ich sie immer nur in Zeitlupe und hinzoomt sehe, dann, aber in der Dynamik können gewisse Dinge passieren, die echt nicht strafbar sind, die dann in der Slow-Mo schlimm ausschauen.
Ich spiele jetzt kurz Presseverantwortlicher vom ÖFB und der Bundesliga und sage, ja, aber wir tun ja eh was, weil der ÖFB hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass es jetzt ab Juli dann einen gewissen Viktor Kasai gibt, einen ehemaligen internationalen Top-Schiedsrichter aus Ungarn, der im Referee-Department des ÖFB als Technical Director auftreten wird. Er hat einen englischen Namen, er wird wahrscheinlich nicht perfekt Deutsch sprechen. Das heißt, es klingt nach international, es klingt nach Know-how, es klingt nach FIFA-Schiedsrichter. Es kann nur alles besser werden.
Bisschen einfach gesagt, aber andersrum gesagt, Hauptsache es tut sich einmal was.
Genau so ist es. Das war jetzt deine Nummer 3?
Nein, Nummer 1.
Ah, die Nummer 1. Meine Nummer 1, der Flop 3, 2023-24 in österreichischen, 2022-23 in österreichischen Bundesliga. Habe ich übrigens 2023-24 vorgelesen? Weiß ich nicht mehr.
Nein.
Okay, aber Flop 3, 2022-23 auf jeden Fall, ich bin schon in der Zukunft, ist für mich der Österreicher Topf. Salzburg, Sturm, LASK, Austria Klagenfurt und Lustenau haben heuer verzichtet. Und es sind jetzt nicht unbedingt die Teams, die am schlechtesten performt haben diese Spielzeit. Dazu kommt, dass Rapid jetzt relativ klar bekannt gegeben hat, dass sie auch auf den Österreicher Topf in Zukunft verzichten werden.
Das ist ein Wahnsinn, was Rapid die letzten Jahre in die Jugend investiert hat, in österreichische Spieler. Und dann kommt man her und sagt von heute auf morgen, nein, wir werden eh nur mehr Ausländer holen.
Ist das der neue Hütteldorfer Weg?
Das ist das, was wir bei Sturm kritisiert haben. Ist das ganz gleich ein Grün-Weiß, jetzt was kommen wird? Wenn das wieder Erfolg
bringt... War der steirische Weg nicht auch Grün-Weiß?
Aber wenn das jetzt wieder Erfolg bringen sollte, dann muss man generell einiges hinterfragen. Ich glaube nicht, dass immer nur der Ausländer besser ist als der Österreicher. Was aber nicht heißt, dass ich sage, da müssen jetzt elf Leute mit dem rot-weiß-roten Wappen spielen. Und das geht's ja nicht. Aber ich finde, wenn man Geld investiert, wenn man versucht, eine der Top-Adressen im Jugendbereich in Österreich zu sein, dann finde ich, sollte es schon auch das Ziel sein, immer wieder mal Spieler durchzuschieben, denen die Chance zu geben, denen die zu fördern. Und das hat Rapid schon gemacht, indem da viel investiert und gemacht. Aber wenn ich das jetzt höre, wo Rapid hin will, welche Spieler sie verpflichten, was sie machen, dann ja, muss man halt, jeder junge Spieler bei Rapid muss sich halt denken, oh, jetzt habe ich gesehen, wie das bei Sturm war, da hast du als eigener keine Chance. Jetzt passiert das bei uns auch. Ja, ich denke, die Austria und Co. werden sich die Hände reiben.
Weil die dann vielleicht den ein oder anderen Spieler bekommen, weil der Ruf besser ist. Ich habe mir das übrigens tatsächlich angeschaut, ein bisschen mit Rapid und den Transfererlösen in den letzten Jahren. Und wenn du dir gesamt anschaust, die Top 10 Transfererlöse von Rapid, dann ist auf Position 2, 3, 6 und 7 von den höchsten Ablösesummen, wie sie auf Transfermarkt geführt werden, sind tatsächlich Spieler, die bei ihnen ausgebildet worden sind. Es ist einerseits Maximilian Wöber, es ist Yusuf Demir, wir haben Mert Müldür, wir haben Andreas Ivanschitz und das war's tatsächlich. Ah, Lushaub genau, noch, Entschuldigung, Lushaub ist natürlich
genau
auch
dabei. Genau das ist das Problem, dass viel zu viele Spieler ausgebildet worden sind, Erfolg hatten und kostenlos weggegangen sind. Beispiel Leo Kreiml und.
Ah, das haben wir mal angeschaut. Ich glaube, von den wirklichen Top-Spielern ist es tatsächlich nur Leo Kreiml, oder?
Top. Ich werde dich überprüfen, aber es sind auf jeden Fall zahlreiche Spieler trotzdem für zu wenig Geld gegangen oder für gar kein
zu
Geld
wenig
gegangen.
Richtig, aber
für gar kein Geld gegangen. Und ich werde mir das genauer anschauen, ohne dass ich da jetzt rumrennen will, aber ja.
Jedenfalls gibt es aktuell, also ich hätte Kreiml jetzt als die größte Transferaktie der letzten Jahre gefunden, die ablösefrei tatsächlich gegangen ist, aber unter Wert ist dann wiederum die andere Variante, andere Facette. Auf jeden Fall gibt es derzeit halt mit Querfeld und hält, glaube ich, Hedel zwei Transferaktien, wenn man das wirklich so bezeichnen möchte, die auf jeden Fall auf sich.
Aktien gibt es mehr. Jovan Sivkovic.
Ah ja, stimmt,
haben wir schon vor 2-3 Jahren schon.
Aber das sind halt die auf jeden Fall schon etabliert sind in der Bundesliga-Mannschaft.
Ja.
Gibt's nicht noch, also gibt ja noch einen, aber der kommt vielleicht später.
Platz 2. Oder? Der Flop 3.
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Wie viele Trainer, lieber Peter? Oh, ich kann da Quiz machen. Wie viele Trainer?
Aber dann muss ich jetzt erst das sagen.
Nein, jetzt egal. Wie viele Trainer sind noch immer Trainer bei ihrem Bundesliga-Verein und waren es auch schon vor dem ersten Spieltag der vergangenen Saison?
7.
Falsch.
Ja, sag.
5. Also dann. Wobei 5-6. 6. Didi Kübauer wurde erst nach der Saison entlassen, aber ja. Es ist wirklich Jeißle, Ilzer, Markus Schopp, Markus Mara und Peter Backholt. Das sind die Trainer, die da vorne dabei sind. Und ja, Manfred Schmidt, Feldhofer, Robin Dutt, Miroslav Klose, Christian Heindle, Klaus Schmidt und eben zu guter Letzt Didi Kübauer mussten ihren Platz räumen. Und ich finde das nicht gut und man sieht ja auch anhand der Resultate, dass das nicht für nachhaltigen Erfolg steht, die Trainer zu oft zu wechseln. Ist natürlich, kann man jetzt das Beispiel bringen, beim WRC ist es nach der Entlassung wieder besser geworden. Was ist auch bei Hartberg vielleicht wieder ein bisschen bergauf gegangen. Aber ich glaube, es geht darum, langfristig dem Trainer ein Vertrauen zu schenken. Das ist ein Erfolgsgeheimnis, was so auf der Hand liegt, was aber einfach viel zu oft ignoriert wird. Nimm's Beispiel Backholt, nimm's Beispiel Silberberger. Jetzt nehmen wir Markus Mara. Einfach jemandem ein Vertrauen zu schenken und sagen, mach. Und wenn es einmal eine kleine Talfahrt gibt, hast du trotzdem unsere Unterstützung. Und das Problem ist, wenn der Trainer angezählt ist nach 10 Spielen, wo nichts läuft. Ja, ab dem Moment, wo ich dem Trainer sage, ja, du hast nur mehr 3 Spiele, dann musst du performen, dann ist er eh schon weg. Weil dann schafft er 3 Spiele und irgendwann hat er mal 3 Spiele, wo es nicht läuft. Und da geht es um eine Grundsatzfrage. Und ich glaube, die erfolgreichen Teams, die erfolgreichen Trainer haben in der Vergangenheit davon, ich mache mir Gedanken, wenn ich einen Trainer hole. Und dann ist es ein intensiver Prozess. Und dann verpflichte ich den und dann hoffe ich natürlich, dass es aufgeht und das kann nicht immer funktionieren. Aber es kann ja nicht sein, dass ich, Beispiel Ried, dass ich alle 6 bis 12 Monate meinen Trainer wechseln muss. Dass dann, wenn ich blind einen Trainer auswähle, kommt dann ein besseres Resultat zusammen. Also schlechter kann es ja da nicht sein. Und das ist schade.
Da fällt mir auch ein, neben dem Trainerfriedhof zu Ried, fällt mir auch ein, dass tatsächlich die Altacher einen neuen Cheftrainer präsentiert haben. Es ist Joachim Standfest, der bisherige Co-Trainer unter Feuerwehrmann Klaus Schmidt.
Anekdote. Willst du eine Anekdote?
Bitte.
Ich erzähle eine Anekdote. Also, folgendes. Philipp Semlitsch war am Weg nach Altach. War sich angeblich schon mehr als einig mit Altach. Mit Festetitsch aber. Und war dann kurzerhand am Weg raus, ist informiert worden, dass er nicht mehr Sportdirektor ist. Hat dann quasi umgedreht und gesagt, super, ja, danke. Ist dann auch nicht mehr in Frage gekommen für den neuen Sportvorstand, Roland Kirchler, was ja doch etwas untypisch ist, wenn ein Trainer im Spiel ist, dass er dann, zumindest, dass man mich trotzdem mit dem trifft. Und man hat sich dann für einen alten Bekannten entschieden, Joachim Standfest. Und ja, ich bin gespannt, wie das gut gehen wird, ja.
Und es ist ja total interessant, weil genau das wollte ich auch ansprechen. Dieser Turnaround bei Altach ist ja phänomenal. Also phänomenal, er ist riesengroß. Tatsächlich ist es nämlich so, dass das war ja die große Frage, die wir uns auch gestellt haben, wo uns Lengle damals im Interview natürlich noch nicht so zu sagen konnte, ob es jetzt dann nach dem hoffentlich erfolgreichen Nichtabstieg wieder in die Richtung Klose gehen soll oder was ganz anderes kommen soll. Und das ist jetzt schon, jetzt ist nicht nur der Sportdirektor Festetitsch weg, sondern mit Kirchler war ganz Neues da und es kommt mit Standfest ein ganz anderer Trainer. Das heißt, Festetitsch hatte offensichtlich eine ganz andere Idee mit Semlitsch. Also Semlitsch geht dann eher in die Klose-Richtung mit Ball Ballbesitz-Fußball, das, was man bei, von Lafnitz kennt. Also da ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Und dieser Paradigmenwechsel ist offenbar, also vielleicht ist er schon, ist er lange ausgegoren, vielleicht ist diese Entscheidung schon gefallen zum Zeitpunkt der Trennung von Miroslav Klose. Aber es ist auf jeden Fall ein kompletter Paradigmenwechsel wieder und Altach geht jetzt in eine ganz neue Richtung. Nicht nur mit einem wunderschönen, tollen All-Black-Heimtrikot, sondern tatsächlich im Gesamten. Und ja, das war schon ein Zitat, ich glaube ein Zitat, das überliefert wurde, dass es wieder wehtun soll, wenn man ins Schnabelholz kommt. Also das sagt dann eh schon alles.
Ja, das ist genauso, wie Liverpool vor 15 Jahren gesagt hat, wir haben die beste Akademie, weil bei uns lernt man Stackling so richtig. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, Fußball ist in erster Linie schon den Ball haben und was machen damit und dann gegen den Ball gut agieren, aber jetzt nicht unbedingt, du wirst keine Heimfestung, indem du probierst, mit Bogen und Armbrust deine Kollegen abzuschießen, sondern du wirst eine Heimfestung, indem du gut kickst und Spiele gewinnst.
Ja, wird auf jeden Fall interessant. Einer, der gut kicken kann, ist Mike Steven Beere, der ja verletzt war und über einen längeren Zeitraum. Der ist jetzt auf jeden Fall schon mal verlängert worden. Aber darüber reden wir jetzt nicht,
du weißt, der Spieler. Doch, eine Sache muss ich schon ansprechen. Bei Altach wird es ja auch dann richtig schwierig. Ja? Also die haben jetzt einen Trainer, der sich noch nicht so bewiesen hat. Der war Co-Trainer unter Klaus Schmidt. Ja? Der war beim Städten-Cheftrainer semi-erfolgreich und ist gerade im Pro-Lizenz-Kurs. Also der wird schon seinen Weg gehen. Aber der hat halt vom Kader her, jetzt wird Marko Lasetic nicht verlängert. Der kommt zurück, Husein Balic ist weg. Der vielleicht auffälligste Spieler, Herold, wird nicht bei Altach bleiben. Wir haben
Anders Jungdahl ist auch nicht die Kaufoption gezogen worden.
Genau, solche, das sind alles Dinge. Emanuel Schreiner, der sicher fürs Gefüge wichtig ist, sitzt auch nicht mehr in der Kabine, weil er zurück nach Oberösterreich geht. Also da sind viele Themen, wo man sagen muss, das wird nicht einfach. Altach hatte letztes Jahr einen Umbruch. Altach war vor 2 Jahren schon schwierig. Jetzt hat man heuer wieder einen Umbruch mit einer neuen Idee. Und irgendwann, wenn man jedes Jahr so weiter wurschtelt, so cool die infrastrukturell aufgestellt sind, so, also das wirkt so, als würden die zum vierten Mal den Kompass drehen und noch immer ist nicht Norden da. Also das ist ein bisschen komplett willkürlich, wie sie fahren. Und das muss ich sagen, sehr schade, weil ich kann dir jetzt schon sagen, und vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit raus und ist es nicht fair und schauen, was passiert, ja, aber Altach wird wieder um den Abstieg kämpfen. Weil da ist schon wieder keine Kontinuität, da ist schon wieder eine andere Philosophie und ich glaube, dass du einfach so das langfristig nicht schaffst. Weil jetzt auch nicht die Geldsummen da sind, dass man sagt, man macht jetzt so einen radikalen Schnitt. Aber ich lasse mich gern von was Besserem überraschen. Ich finde es schade.
Mein Gefühl sagt mir Ähnliches. Ich finde, das Kompassbild hat mir jetzt sehr gut gefallen von dir. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt, dass man kennt das ja von, wenn man selbst beruflich tätig ist, in unterschiedlichen Bereichen, so wie ich auch, dass man da oder dort, wenn was nicht so läuft, wie es mal gelaufen ist, dass man sich überlegt, woran es liegt. Und dann kann schon mal vorkommen, dass man ein bisschen in der Ungeduld verfällt und dann nach kurzer Zeit wieder doch was ganz anderes probiert. Und so ein bisschen wirkt es so, also man ist sich einfach sehr unsicher, was nachvollziehbar ist natürlich nach den ganzen Dingen, die da ausprobiert wurden und die Richtung, die mir gegangen ist, aber es wirkt tatsächlich etwas so, als wäre zu wenig Kontinuität da. So, Punkt 2 bei mir, auf einmal ein Spieler unter den Flop 3 2022-2023 bei mir. Ante Bajic, stellvertretend für ein Rapid unter den Erwartungen. Also Ante Bajic ist ja einer meiner Lieblingsspieler, also ich mag den ja sehr gerne. Und nicht nur vom Spielertyp, sondern vom Charakter, von der Persönlichkeit, toller Kerl. Von dem habe ich mir relativ viel erwartet, vor allem in Kombination mit Krühl und Burgstaller, gerade von dieser Offensive. Da ist sehr, sehr wenig gekommen, bis aufs Cup-Viertelfinale in Wolfsburg, wo er diesen Heber-Doppelpack gegen den ehemaligen Kollegen Güttelbauer im Tor vollbracht hat, ist da nicht viel passiert und steht ein bisschen für mich stellvertretend für ein Rapid unter den Erwartungen eben. Und ich hätte auf Platz 3 auch gleich einen Spieler, oder bist du jetzt wieder dran, gell?
Ja, ich glaube, es macht schon Sinn, wenn ich Platz 3 sage, weil bei mir steht Rapid.
Ah ja, das ergibt Sinn.
Chaos, Trauer, Untergang. Mittlerweile ist es eh schon wieder besser geworden und man kann hoffen, das wird auch Österreich gut tun, wenn Rapid auch den Weg der Ruhe findet und einfach mal kontinuierlich einen klaren Weg durchzieht. Sie haben jetzt einen neuen Weg eingeschlagen, man sollte ihnen Zeit geben, den zu gehen. Es gilt aber zu beäugen, was Jugendspieler machen, wie sie damit agieren, weil der Punkt ist ja, warum wir das bei Sturm ja auch immer so aufmachen. Da wird ja, das Wien, Graz, das sind die größten Städte, also in Österreich, und da ist ein Ballungszentrum und das
Linz
sind
viele würde widersprechen. Spieler.
Ja, und das ist einfach, das sollte dann auch die Jugend gefördert werden. Wenn man sich dazu entscheidet, wenn man sagt, man geht den Weg nicht, man macht keine Akademie, okay, dann ist es eine ganz andere Philosophie in Ordnung. Aber wenn man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann soll man den Weg auch so durchziehen, dass da ein Ertrag rauskommt. Und Rapid investiert da viel rein. Und jetzt dreht man das Schiff wieder zu 180 Grad drum. Und
da das wäre jetzt sicher nicht das, was man erwartet hätte, oder?
Das ist also untypisch, ich verstehe es nicht. Weil das andere gibt ja auch keine Garantie.
Aber ist es der Druck, der reinkommt über die direkte Konkurrenz, zum Beispiel in Graz eben, die genau den Weg geht und man denkt sich, ja, okay, die sind damit erfolgreich?
Natürlich ist es auch das. Und irgendwas sagt man, dann verzichte ich halt auf dieses Thema. Nur ab dem Moment, wo es einmal nicht mehr läuft, fällt ja alles über dem Kopf zusammen. Und da sehe ich aktuell nur zwei Vereine in Österreich, die diese Stabilität haben, die das auffangen könnten. Und das ist Salzburg und der LASK. Und beim LASK ist aber so, dass die noch immer Österreicher integrieren. Die holen dann Flo Flecker dann wieder zurück und sagen, ja, der hat einfach ein gewisses Level, passt, das geht. Die holen einen Spieler wie ein Schul zurück, auch ein Top-Spieler, der richtig teuer ist, aber ist Österreicher. Und dann vielleicht den einen oder anderen hochschieben. Und das müssen sie schaffen, wenn sie jetzt einen Tobias Laval integrieren. Da muss man sagen, genau so gehört das gemacht. Und der LASK ist jetzt kein Verein, der wenig zahlt, der keine finanziellen Möglichkeiten hat. Der LASK ist in Wahrheit genau auf der gleichen Augenhöhe wie Sturm und Rapid. Also ich weiß nicht, ob es jetzt genau ist, aber ungefähr auf der gleichen Augenhöhe und mit vielleicht sogar noch mehr Potenzial. Und da muss man sagen, es ist halt dann schade, wenn ein Verein wie Rapid, der Jahr für Jahr Talente hochzieht, der Spieler verkauft, der es schafft, dann Yusuf Demir die ganze Jugend bei sich zu behalten. Okay, dann spielt er wenig, okay, hat nicht so geklappt, aber trotzdem. Der hat den Weg von der Jugend in die erste Mannschaft so und spielt es bei Galatasaray und
nicht.
Ja, okay, aber trotzdem, der war bei Barcelona, ist ja trotzdem ein Weg, das ist ein Top-Talent, den kann man dann nicht mehr aufhalten, aber den hat man herangeführt auch, der war dabei und ja, ich finde es halt dann schade irgendwie, dass man den Weg dann nicht so fortführen will, aber das muss man eh selber entscheiden und natürlich ist es der Druck und natürlich sind es andere Ressourcen, aber das bedarf viel. Man glaubt immer, die Salzburger holen einen guten Spieler und der funktioniert. Die kümmern sich darum. Die haben Dolmetscher, die haben Wohnungen, die haben Integrationsbeauftragte, die haben, das passt alles. Die wissen, welche Kulturen, welche Dinge brauchen. Also das ist ja auch zu berücksichtigen. Ich kann ja nicht einen Spieler holen und sagen, den setzen wir rein und der wird schon funktionieren. Das ist ja auch ein Mensch. Und das ist für mich halt das Thema. Ja, ich finde es einfach schade und das Thema Identifikation ist natürlich eins. Und solange du Erfolg hast, ist alles cool. Aber vielleicht bin ich auch naiv und glaube, das funktioniert so und vielleicht geht es aber am gewissen Level auch nicht mehr. Aber solange Athletic Bilbao nur mit Basken spielt, okay, die machen auch Ausnahmen und die schaffen es Jahr für Jahr in der La Liga zu revisieren, dann ist es auch schon irgendwo ein Zeichen, dass es eine Frage des Willens auch ist.
Einzige Ausnahme in Aki Williams bisher, oder? Also der,
ja, es gibt immer so Halbausnahmen, aber grundsätzlich.
Oder halt in Frankreich geboren, aber Großvater von.
Das also muss man ja auch nicht, es reicht, ich erwarte es ja nicht. Ich sage nur, gib jedes Jahr einem eine Chance. Und wenn sie das zweite Jahr noch schafft, dann hast du ja Superquote. Das ist sehr fair. Und das schafft Salzburg zum Beispiel. Das muss man sagen, so viel wir über Salzburg schimpfen und Dinge, oder wir schimpfen nicht so viel.
Ich aber sagen, schimpfen wir über Salzburg?
Nicht, nein. Aber so Fußball Österreich drüber schimpft und so weiter. Viele Dinge, die man kritisieren kann, wo man sagt, okay, passt das so oder nicht. Aber eine Sache ist, sie schieben Jahr für Jahr eigene Spieler hoch. Und ob das ein Schlager ist, ob das ein Seiwald ist, ob das ein Dion Kameri ist, die kriegen die Chance. Und nicht jeder wird schaffen. Und sie holen auch Top-Talent in die Jugend dazu. Aber es kriegt jeder eine Chance. Und das, mir ist es egal, dass du weg musst. Ich wollte das jetzt sagen.
Ja, na, du hast dir recht. Übrigens da auch die Personale Zimmermann, die jetzt noch nicht durch ist, aber wo es heißt, dass es in die Richtung Leihgeschäft mit WRC, mit Kaufoption sogar, gehen soll. Das Gerücht hält sich hartnäckig. Das ist natürlich auch nicht etwas, was der gemeine Rapid-Fan im Mittel hören will, weil gerade Zimmermann
aber
natürlich
da wieder
viel verkörpert, was die Rapid-Fans mögen. Auch wenn ich weiß, dass du sportlich kein Fan von bist und ich das auch nachvollziehen kann.
Ja.
Ja. Auf meinem Platz 3 befindet sich wieder ein Spieler stellvertretend, und zwar ist es Christoph Monschein, stellvertretend für eine SV Ried, die an zu wenig Offensivgefahr scheiterte. Christoph Monschein war ja sowieso der Königstransfer der Rieder. Da hat man nach seiner Altacher Zeit gedacht, okay, der ist wieder zurück. Der wird bei Ried seine soliden 15 bis 20 Tore schießen. Dem war nicht so. Es waren 3 Tore in 25 Spielen. Er war weit unter der Erwartung, hat dazwischen sogar eine kurze Suspendierung hinter sich gebracht unter Heinle. Und übrigens an dieser Stelle sehr zu empfehlen, ein interessantes Interview mit Thomas Reifelshammer, dem ehemaligen Sportdirektor der Rieder, in den Nachrichten, wie wir in Oberösterreich sagen, also in den oberösterreichischen Nachrichten, wo er sehr offen darüber spricht, wie dieser Transfer zum Beispiel zustande gekommen ist und wie vieles andere in diesem Verein läuft und wo man dann vielleicht da oder dort gar nicht mehr so überrascht ist, dass es da leider nach unten ging, obwohl ich ja ein großer Ried-Fan bin und mir das sehr leid tut. So, aber eine Sache hätte ich noch. Achso, du willst dazu Ried noch was sagen?
Nein, nein, passt.
Eine Sache hätte ich noch. Ich habe mir noch die Top 11 der Neo-Alumnis der Saison 2022-23 tatsächlich. Es war nicht 23-24. Ich habe das jedes Mal falsch gesagt. Es tut mir leid, aber wir schneiden ja nicht. Ich habe nämlich angeschaut, was aus den Menschen geworden ist, die im Laufe des Jahres oder im vergangenen Sommer die österreichische Bundesliga erfolgreich verlassen haben, weil sie wollten, oder auch nicht erfolgreich verlassen haben, und habe mir da ein paar rausgesucht, und ich werde das jetzt ganz schnell machen. Ich werde nicht Rasmus Højlund, Maxi Wöber, Mo Camara, Karim Adeyemi, Brandon Aaronson, Rasmus Christensen und wie sie alle heißen, erwähnen, weil das hat man vielleicht eher verfolgt oder das sind eher am Schirm. Ich habe einen anderen drin, der trotzdem am Schirm ist, aber ich werde jetzt einfach kurz durchgehen. Den ersten, den ich drin habe, den hat man, glaube ich, am Schirm, Mohamed Cham. Der hat alle Spiele gemacht bei Clermont-Foot. 7 Tore, 4 Assists. Der ist richtig angekommen, auch im Nationalteam. Dazwischen auf Platz 2 habe ich Nene Dorgeles, hat man vielleicht auch schon mitbekommen. Christoph Freund freut sich auf ihn. Er war verliehen zu Westerlo in Belgien, erste Liga. 29 Spiele, 8 Tore, 4 Assists, hat Berit schon aufgezeigt im Frühjahr, letzte Saison, und hat jetzt auch in Belgien bewiesen, dass er es kann. Das wird interessant, das spricht auch sehr dafür, dass der ein oder andere Stürmer in Salzburg noch verkauft wird. Wir haben Yoon Seok Hong, der Hauptdarsteller von All Night Hong von Harald Brandl, wir erinnern uns die tolle Geschichte, der ist im Sommer ja vom LASK auch nach Belgien zu Gent gewechselt. 91 Spiele, 5 Tore, 6 Assists, Europa-Playoff gewonnen mit seinem Team. Das ist ganz lustig, die spielen Europa-Playoff um einen verdammten letzten Platz unter 4 Teams, um einen Conference-League-Qualifikationsplatz zu bekommen. Also die übertreiben es das ja noch mehr als wir. Dann, ganz interessant, der Edelersatztorwart von Klagenfurt, Lennart Moser, war Stammkeeper bei Eupen in Belgien, wo auch ein gewisser Smail Prevljak die Vorsaison gekickt hat. Der ist allerdings jetzt auf Vereinssuche, also der hat solide dort gespielt dieses Jahr auch, aber geht jetzt anscheinend woanders hin. Dann, das finde ich ganz interessant, Oliver Kragl, haben wir uns gefragt, warum hat sich niemand für Oliver Kragl interessiert in Ried? Ein halbes Jahr war er dort und der ist ja mittlerweile 33 zwar, aber der hat immerhin in der Serie C bei Messina dann 13 Spiele, 3 Tore, 4 Assists, also dort ist es dann doch ganz gut gelaufen. Fast wäre er abgestiegen, hat sich im Playout, heißt das, es ist nicht das Playoff, sondern das Playout, hat er diesen Abstieg abgewandt. Naja,
da gibt es beides, und in Italien hat es den Grund, dass es keine Spielverzerrungen gibt oder Manipulationen. Deswegen spielen dort bis auf 4 Teams, glaube ich, alle am Aufstieg oder Abstieg.
Ja, ist ganz spannend. Philipp Zwartschik, der LASK-Verteidiger, einer von den 37 LASK-Verteidigern, ist zu Spartak drin, war verliehen worden. Der hat dort auch nahezu immer gespielt und ist zwar nicht Meister geworden, aber immerhin Dritter. Dann Noah Ohio, kannst du dich noch erinnern?
Ohio, oder?
Noah Ohio, der Australei-Tornado von Leipzig. Der gehört mittlerweile Standard Lüttich. Und die haben relativ viele Freude mit ihm. Er ist eher so in die Richtung natürlich Joker, aber trotzdem 20 Jahre alt erst und hat 5 Tore und 4 Assists geleistet. Kelvin Arase, Rapid-Teilzeit-Flügelgefahr, halbes Jahr in der zweiten Liga bei Karlsruhe, nicht so erfolgreich. Dann weiter verliehen nach Belgien. Hallo Belgien, das ist der Belgien-Schwerpunkt gerade. Zu Ostende, dort 10 Spiele, ein Tor, 2 Assists, okay. Gideon Mensa ist der damalige Linksverteidiger Nummer 1, mehr oder weniger bei Auxerre in der Ligue 1. Und im Nationalteam von Ghana ebenfalls. Und dann noch, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, der Peter Linden gerne liest, Dario Maresic ist beim NK Istra wieder zum Stammspieler geworden. Der hatte einen großartigen Aufstieg bei Sturm Graz in sehr jungen Jahren. Wechselte dann
nach
Frankreich. Fabio Schaub hat ihn wahrscheinlich in der Prüferliga gesehen. Nein, also ja, wo hast du ihn gesehen?
In der ersten kroatischen Liga.
Ah, okay, schön. Und der ist auf jeden Fall der ist ja auch erst 23. Ja, beim LASK ist er voll gefailt, hat man gedacht, der kommt so ein bisschen als Trauerersatz, das hat nicht funktioniert.
Das geht sicher gut auf TikTok.
Ja.
Wenn du sagst, er hat gefailt.
Genau, richtig. Und er war auf jeden Fall öfters in kroatischen Medien in das Team der Runde gewählt worden und soll auch Thema im kroatischen Nationalteam gewesen sein. So ja, wie genau. Ein anderer,
wo ist das gestanden, dass der
bei Peter Linden, so wie ja, ein anderer WM, ehemaliger U21-Teamspieler Österreichs, nämlich Robert Ljubicic, der sich ja auch für Kroatien entschieden hat, und der hat ja bei Dynamo Zagreb eine ganz tolle Saison hinter sich, inklusive
also, Champions League Tor. Aber
ja, es angeblich hat Spieler, Kroatien so wenige Innenverteidiger.
Nein, Gvardiol ist ja wirklich, ja, egal.
Ja, es, hinter ihm.
Okay, ja, vielleicht stimmt's ja.
Es ist dort nachvollziehbar gestanden. Ich bin auch kein Experte für Kroatien.
Ich auch nicht, möchte ich sagen.
Mach mal so Orakel.
Ja. Diesmal, es ist dein Lieblingsspieler. Und ich sag's vorneweg.
Fernando Trojanski.
Torschütze des Tores. Das Tor des Jahres.
Das DBLDW Orakel.
2004.
Axel Lavery.
Aktuell 42 Jahre. Zusammengespielt mit Bryce Ovona. Daniel Beichler. Alexander Stolz. Und Hakan Çalhanoğlu. Torben Stadler. Und Luis Negvet Mahop. Aber auch zusammengespielt mit Ronny Scholze und Rico Kühne. Zusammengespielt mit Markus Neumeier, Ivica Krilic und Stefan Blank. Ralf Spierk, Paul Beidou, Philipp Mundwiller und Adrian Winter. Mario Kreimer und Rene Beuchel.
Könnten wir bitte irgendwie abkürzen?
Auch zusammenspielen mit Haris Bukva und ja, ich helfe da, Roman Kienast.
Imre Sabic?
Nikolas Kara.
Natürlich nicht, also war irgendwas gesagt.
Ich helfe dir so ein bisschen. Ja, seine Karriere hat in seiner Heimatstadt bei Ruda Velenje begonnen. Von 2003 bis Dezember 2003 spielte der Stürmer in Kroatien bei Hajduk Split und wechselte nach einem halben Jahr bei Inter Zabrešić nach Deutschland zu Dynamo Dresden, wo er im Zweitligaspiel gegen Rot-Weiß Erfurt das Tor des Jahres 2004 erzielte. Der Slowene reagierte dabei beim Ostderby in der 65. Minute nach einem Abpraller am schnellsten. So, auch im Nationalteam war er dabei. Sein erstes Spiel für Slowenien, März 2004, gegen Lettland. Dort wurde er in der 86. Minute eingewechselt.
Ein slowenischer Stürmer.
Darüber hinaus kam er auch zu 6 Einsätzen in der Qualifikation zur Fußball-WM 2006. Er hat in Österreich nur für einen einzigen Verein gespielt, nein, für zwei Vereine gespielt. SK Sturm Graz und Kapfenberger SV. Er hat 8-mal für Sturm getroffen.
Ach so, Clemen Lavrić.
Ja, ich hab dir, aber wie viel kann ich dir noch helfen?
Aber das Tor, das ist so, war nicht in Österreich, sondern
nein.
In Deutschland.
Ja, und?
Ach so, Clemen Lavrić, auch Lauric manchmal genannt, Torschütze beim 2010er Cup-Erfolg nach Vorlage von Sami Morazovic.
Ich gebe dir immer so viel Tipps.
Hör mir auf, das war jetzt sehr peinlich. Also wirklich, das wieder Clemen. Der Lavrić. Ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht, dass es Tor des Jahres in Österreich war und deswegen habe ich ihn nicht zusammen dividieren können, weil es keinen slowenischen Stürmer 2004 bei Sturm gegeben hat. Aber jetzt verstehe ich.
Manuel Sutter in St. Gallen sein Mitspieler gewesen.
Ja, alles gut. Du, wir müssen ganz schnell die Zweitliga 2 fangen, weil ich muss sofort weg, weil mein Kind muss nämlich im Kindergarten rechtzeitig geholt werden.
Zwar Liga 2.
Grüß Gott und herzlich willkommen, das freut mich sehr. Zwei Liga 2 Fragen, heute wieder mit mir als Fragensteller und Fabio Schaub als ganz schnellen Beantworter. Enes Tepecek ist im Gespräch bei Beşiktaş, sagt Fabrizio Romano. Wird er sich doch so durchsetzen, ja oder nein? Kurze Antwort.
Ich glaube nicht, dass er dorthin wechseln wird. Der ist kein Yusuf Demir.
Gut. Zweite Frage, was macht Peter Stöger bei der Admira?
Er ist sportlicher Leiter, Sportdirektor.
Richtig.
Ja, es ist extrem überraschend, muss ich sagen. Das war für mich eigentlich die News überhaupt, verstehe ich überhaupt nicht. Also hätte ich mir nicht erwartet, aber gut für die Admira. Und ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Nach diesem, kann man eh so sagen, solchen Jahr für die Admira wird es auf alle Fälle bergauf gehen. Und auch mit Peter Stöger haben sie dann einen Top-Mann. Aber das braucht man eh, kann man zählen. Das weiß jeder, der in Österreich ein bisschen den österreichischen Fußball am Schirm hat, dass der einfach viel Know-how und eine gewisse Gelassenheit auch mitbringt.
Der hat am Ende seiner Spielerkarriere auch dort gekickt, zwischen 2000 und 2002. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eh ganz cool, wenn man dort ist, wenn man dort in Ruhe irgendwie versuchen kann, was aufzubauen und gleichzeitig nicht so viel medialen Stress hat und nicht so viel Erwartungshaltung. Also das kann ich mir vorstellen. So zwischen Dortmund und Admira ist da doch ein relativ großer Unterschied. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass David Schneck und Manfred Zakaria erstmals im Nationalteam sind. Vor allem bei David Schneck muss ich sagen, dass ich mich da oder dort entschuldigen muss, weil ich glaube, dass ich das ein oder andere Mal erwähnt habe, dass ich das nicht glaube. Oder war das nur in Gesprächen mit Freunden? Ich weiß es nicht mehr. Und sonst hätte ich nichts mehr zu sagen.
Ja, wenn du schon Sturm ansprichst, dann Sturm ist an Reinhold Ranftl sehr interessiert. Hat zwar, glaube ich, noch Vertrag, aber ist Thema.
Das und, ist ja ein alter Steirer.
Ja, aus Fähring und da gibt es eben großes Interesse. Und Moritz Wels haben wir letztens schon angesprochen, der hat Angebote von Hertha, BSC und von Bologna.
Geil, also wenn jetzt da noch irgendein Journalist dabei
und
ist.
Und auch von österreichischen Vereinen, aber ja, da wird man, kann man sich eh, also Rapid holt ja auch keine Österreicher mehr scheinbar. Also. Aber gibt's
also
auch
Moritz Wels hat Angebote von FC Bologna und Hertha BSC. Ja, unglaublich. Zuerst gehört bei DBL.
Das DB. Reimt sich. Na, aber es ist auf alle Fälle so. Und kann man gespannt sein, wo da die Reise hingeht. Er hat ja noch Vertrag, aber dürfte sehr unzufrieden sein.
Gut, verstehe ich. Ja. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass wir es doch geschafft haben. Das ist die komischste Veröffentlichungszeit einer DBLW-Folge aller Zeiten. Wahrscheinlich werden wir...
jetzt, wo du weg musst, hätte ich noch ein paar Transfer-News. Aber dann heben wir es uns halt auf.
Ja. Ah, gib's noch. Komm,
na,
gib noch mal.
Dann Viertelstunde mehr Laufzeit. Dann. Na, machen wir das nächste Mal gescheite Transfer-Updates und dann gibt es wieder...
Wobei man dazu sagen
Transfer
muss...
Transfer gibt es nächstes Mal versprochen und vielleicht eins für Gerüchte.
Wobei man dazu sagen muss, wir werden... Machen wir nicht eine Pause?
Ja, jetzt nächste Woche nehmen wir schon noch auf, oder kannst du nicht mehr?
Ja,
ist ja schon Montag dann.
Ja,
ist ja gleich.
Nächste Woche nehmen wir auf, aber dann machen wir eine kurze Pause. Wagner braucht Pause, weil er möchte was Tolles Neues konzipieren.
Sehr schön. Sehr
und dazu schön. Dann nächstes Mal mehr, na dann nach der Pause mehr. Ja, alles Liebe, danke.
Sehr schön, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Sorry, dass ihr so lange warten habt müssen. Ich weiß, du musst los. Ich halte mich kurz. Peter sagt die letzten Worte. Ich liebe unsere DBLDW-Community.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.